Herzlich willkommen bei Zukunft Schule, dem Podcast für Bildung mit Weitblick. Ich bin Denise Lapöck. In den letzten Folgen waren wir ja vor allem mit Schülern und Schülerinnen unterwegs. Jetzt kommen wir zu dem Berufsstand, zu dem in Deutschland irgendwie jeder eine Meinung hat, dem Lehrer. Über Lehrer gibt es ja so ziemlich viele Klischees. Zum Beispiel, dass sie jeden Nachmittag frei haben und überhaupt haben sie sowieso nur Ferien und müssen gar nichts tun. Mein Kollege Fabian hat diese Klischees mal auf Herz und Nieren überprüft. Hallo Fabian.
Hallo.
Du hast dir angeschaut, wie angehende Lehrkräfte ausgebildet werden und ob diese Ausbildung sie wirklich auch für den Alltag fit macht.
Das ist nämlich ganz extrem entscheidend, wie gut Lehrer sich dann letztlich im Klassenzimmer schlagen. Also das zeigen Studien immer wieder, das ist ganz wichtig für die Frage, wie viel lernen Schüler, die Lehrerpersönlichkeit. Und deswegen haben wir uns die Ausbildung mal angeschaut und geschaut, wie gut werden Lehrer eigentlich genau auf die Situation im Klassenzimmer vorbereitet.
Spoilerfrage. Sie sind nicht so gut vorbereitet, denke ich mir jetzt.
Nein, es gibt doch durchaus viele Ideen, wie man das besser machen könnte.
Wie hast du denn da recherchiert und wie bist du vorgegangen?
Ich habe zunächst mal eine Referendarin getroffen, Theresa. Vielleicht noch ganz kurz, Referendariat. Das heißt, es ist eine 2-jährige Probezeit und wenn sie die bestanden hat, dann ist sie offiziell Lehrerin. Sie arbeitet momentan in einer kleinen Stadt in Bayern an einem Gymnasium und bei ihr durfte ich auch mal im Englischunterricht sein.
Das ist immer so noch ein bisschen schwierig. Öfters mal beendet der Gong die Stunde, aber schauen wir mal, wie es läuft.
Also sie hat noch ein bisschen Probleme mit dem Zeitmanagement.
Okay, we start. Get up, please. Good morning, class.
Good morning.
Sit down, please.
Ansonsten fand ich sie sehr souverän vor der Klasse. Es ging jetzt in dem Fall um Australien und da sollten die Kinder zum Beispiel Tiernamen auf Englisch sagen.
That's easy, Luca.
That's a kangaroo.
Exactly.
Also ich finde, so wie du gesagt hast, das klingt doch jetzt eigentlich alles ganz gut und wirklich sehr souverän.
Also stimmt, auf den ersten Blick, ja. Sie kommt da ganz gut zurecht. Trotzdem sagt sie, das Studium hat sie nicht wirklich darauf vorbereitet.
Ja, also das ist wirklich viel zu theorielastig. Wir mussten Altfranzösisch lernen, Mittelenglisch, verschiedenste Sachen. Das ist nicht das, was ein Lehrer braucht im Alltag leider.
Ist jetzt für mich eine bisschen beunruhigende Aussage, weil sie nicht vorbereitet werden auf das Leben. Also auch die gehen ja auch mit Menschen um.
Genau, das ist eben ihre Kritik. Also im Studium, sie hat sehr viel in die wissenschaftliche Tiefe gelernt. Also zum Beispiel mittelenglische Grammatik. Nur die steht jetzt gar nicht auf dem Lehrplan in der Schule. Also da hat sie sehr viel gelernt. Aber was sie eben komplett gefehlt hat, sind so praktische Tipps. Also was mache ich, wenn ein Schüler jetzt gerade nicht motiviert ist? Wie kriege ich den dazu, dass er mitmachen möchte? Oder was, wenn ein Schüler wirklich mal schwierig wird? Wie gehe ich damit um? Also was tue ich da? Wie kann ich da handeln?
Ich habe einen Schüler, der hat ADHS. Wir haben in der Uni nichts dazu gemacht. Wie gehe ich mit Disziplinstörungen um? Da war an der Uni wirklich nichts. Im Referendariat, in Psychologie etwas. Aber dennoch, glaube ich, muss man sich das wirklich dann selbst beibringen im Endeffekt.
Also ihr Fazit ist, da wird man ins kalte Wasser geschmissen und muss selber strampeln. Und ja, manche können das eben. Das ist dann so ein bisschen Zufall und andere können es halt nicht.
Vor allem ist es ja nicht so, dass ich nur ihn hätte in der Klasse. Es sind nochmal 20 andere, die das halt auch nervt und denen ich eigentlich auch Aufmerksamkeit schenken muss.
Ja, und das Problem ist eben, dass die Studenten jetzt nach Theresas Aussage überhaupt nicht darauf vorbereitet werden. Und dann geht es manchen so, die studieren 5 Jahre, stehen dann im Referendariat das erste Mal wirklich vor einer Klasse und merken, sie können das gar nicht.
So nach 5 Jahren ist aber schon eher ein bisschen spät.
Und das ist das Problem. Und dann gibt es natürlich einige, die brechen dann ab, weil sie merken, okay, ich muss irgendwas anderes machen. In einer Klasse komme ich einfach nicht klar. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, ich habe jetzt 5 Jahre studiert. Ich komme auch nicht so leicht in einen anderen Job rein. Und die ziehen das dann durch. Und momentan ist es so, dass man an der Grundschule bis zur Note 3,5 genommen wird. Also die Chancen sind relativ gut, dass ich auch als nicht so guter Lehrer genommen werde. Und so werden dann einfach auch Menschen Lehrer, die eigentlich nicht dafür gemacht sind.
Warum machen dann angehende Lehrkräfte nicht, wie in vielen anderen Berufen, ein Praktikum? Da merken ja schon viele Menschen, okay, das ist irgendwie, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das ist vielleicht doch nicht mein Beruf.
die machen tatsächlich Praktika, die sind auch verpflichtend. Allerdings ist dann immer die Frage, was mache ich während dieses Praktikums? Und da habe ich einen interessanten anderen Referendar getroffen, der mir das genauer erklärt hat, Cornelius Eder. Der unterrichtet auch an einem Gymnasium in Bayerisch-Schwaben. Und auch ihn habe ich besucht und er hat mir nämlich Folgendes erzählt.
Ich weiß, dass es Leute gibt, die tatsächlich das Staatsexamen ablegen und eigentlich noch nie eine wirkliche Stunde gehalten haben und den Arbeitsalltag nicht kennen. Und der wird nicht vermittelt im Studium natürlich.
Also das heißt, manche sitzen hinten in der Klasse und schauen den Lehrer zu, sie hospitieren also. Aber das wäre ungefähr so, wie wenn du beim Radio ein Praktikum machen würdest und das Mikrofon hältst, aber halt nicht selber reinsprichst.
Okay, ich verstehe. Aber das bringt ja dann eigentlich, ehrlich gesagt, so überhaupt nichts.
Nee, also das bringt auf jeden Fall nicht viel. Und Cornelius hat mir auch zu 100% bestätigt, was Theresa gesagt hat. Also, dass er sich den Umgang mit den Schülern praktisch selbst beibringen musste. Und er hat sich entschieden, ziemlich streng aufzutreten. Wir hören mal eine Stunde von ihm rein.
Machen wir zunächst mal noch ganz schnell die Verbesserung der Hausaufgabe, dann können wir da direkt anknüpfen. Was da?
Ich hab's vergessen.
Komplett vergessen oder das Arbeitsheft vergessen?
Ich hab's vergessen, dass das Aufgabenarbeit.
Ja, ich schreib's mir auf. Zuhören. Emma, Helena, letzte Warnung mit dem Gebabbel in der Reihe. Sonst löse ich die Viererreihe mal auf. Ja, ganz.
Ja, schon eher so strenge Hand, würde ich sagen.
Absolut, ich habe das auch als ganz schön hart empfunden, als ich da in der Klasse saß. Aber die Schüler kommen total gut damit klar, also die mögen seine Art, auf jeden Fall.
Das sind halt eigentlich immer alle Lehrer irgendwie streng.
Ja, also ich persönlich finde es eben cool, dass wir jetzt auch so mehr mit elektronischen Geräten machen und manchmal bringt der Herr Eder eben auch einen QR-Code mit und so.
Es ist halt immer witzig.
Ich finde, er macht es richtig gut. Also der Unterricht macht auch Spaß. Er nimmt auch jeden dran, auch wenn man sich nicht so meldet und da beteiligt sich dann jeder am Unterricht.
Ich habe dann im Anschluss auch für mich selber überlegt, warum funktioniert das so gut? Warum sind die Schüler so zufrieden? Die Antwort, glaube ich, ist, dass er jeden Schüler gleich behandelt. Also es gibt klare Regeln, an die kann sich jeder halten und jeder weiß, was passiert, wenn er sie übertritt. Und er hat mir auch erklärt, er braucht diese Strenge, was für ihn nichts bringt, wenn die Schüler alle durcheinander quatschen, dann ist einfach kein Unterricht möglich.
Ich selber tue mich manchmal ganz schwer, streng zu sein. Für mich ist es, weil es überhaupt nicht mein Naturell ist, so aufzutreten und ich auch bei manchen Sachen das lockerer sehen würde. Aber es mir den Arbeitsalltag sehr erleichtert, wenn die Schüler natürlich ihre Aufgaben und Pflichten erfüllen und dadurch auch den Unterricht erst möglich machen eigentlich.
Also für ihn ist dann das so ein bisschen der Weg, ein Klima in der Klasse zu schaffen, wo konzentriertes Arbeiten möglich ist.
Genau.
Schüler testen einfach die Grenzen und sehen Unterricht zunächst mal als Störung zwischen den Pausen. Das, was man, glaube ich, als allererstes lernen muss, wie schaffe ich eine gute Arbeitsatmosphäre und Disziplin. Und dafür muss man sich selber irgendwie Handwerkszeug anarbeiten, weil das wird einem nicht beigebracht. Also kein Didaktikseminar der Uni und kein Professor hat ausgebildet darauf hin, wenn Schüler generell mal keine Lust haben, wie reagiere ich da drauf?
Also die Lehrkräfte gehen ja einfach mit Kindern um. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass dieses Klassenmanagement im Studium keine Rolle spielt.
Ich habe das tatsächlich auch mal beim Kultusministerium nachgefragt, weil ich auch das Gefühl hatte nach den Gesprächen mit den Referendaren, das ist wirklich zentral. Laut Ministerium lernen die Studenten tatsächlich auch den Umgang mit Schülern. Also konkret heißt ein Teilbereich in diesem Rahmen, den das Kultusministerium vorgibt:
Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen.
Ich finde, das klingt jetzt auch schon wieder sehr theoretisch.
Genau, das ist auch die Kritik von Theresa und Cornelius. Also sie lernen zwar in Psychologie im Studium die abstrakten Begriffe für Krankheitsbilder, aber das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich jetzt in der Klasse vor Schülern stehe, die tatsächlich irgendwie ADHS haben oder auch einfach nur müde sind und keine Lust haben oder verquasselt.
Nee, weil das bringt ja nichts, wenn die vorne stehen und wissen, dieses Kind hat ADHS, aber nicht wissen, wie sie damit jetzt umgehen können im Idealfall.
Genau, und davon hängt natürlich auch ab, ob ich der Klasse noch irgendwie Inhalte vermitteln kann. Also ich brauche diese Stimmung in der Klasse, wo die Leute Lust haben, sich wertgeschätzt fühlen, dabei sein wollen. Und das zeigen auch Studien immer wieder, das habe ich am Anfang ja schon angedeutet. Und eine zentrale Studie dazu ist von dem Bildungsforscher John Hattie. Der hat 15 Jahre lang alle Studien zum Thema Lernerfolg von Schülern durchgelesen, hat die aufgearbeitet und hat dann eine gigantische Metastudie vor einigen Jahren rausgebracht und hat dann mal geschaut, welche Reform, welcher Ansatz bringt wirklich was für die Schüler. Und hat dann festgestellt, so Themen, über die wir ständig diskutieren, G8, G9, kleine Klassen, das war gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Lehrerpersönlichkeit. Und welche Beziehung hat der Lehrer zu den Schülern? Gibt es ein Vertrauensverhältnis? Gibt es da ein gutes Klassenklima, wo Schüler lernen können?
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, Fabian. Und da gibt es im Studium in Bayern gar nichts, was die Lehrer da lernen in diesem oder die Referendare.
Also sagen wir mal so, es gibt tatsächlich Ansätze, da tut sich schon was. Beispielsweise an der Uni Regensburg, da gibt es seit 10 Jahren einen Modellstudiengang NWT, Naturwissenschaft und Technik. Das ist in der Ausbildung für Grundschullehrer und Mittelschullehrer. Und da können Lehrer tatsächlich mal austesten im Studium, wie komme ich eigentlich bei Schülern an. Also da kommen tatsächlich Schulklassen an die Uni und machen eine Testunterrichtsstunde.
Klingt vernünftig und ich gehe mal davon aus, du hast dir das angeschaut.
Genau. Also das war, wie gesagt, an der Uni Regensburg und zwei Studentinnen, Afrak Leixner und Caroline Stemmer, die hatten eine Schulstunde für eine Grundschulklasse vorbereitet.
Jetzt kommen die Kinder. Schauen schon mal ganz putzig aus alle.
Was sollte heute denn nicht schiefgehen?
Also das schlimmste Fall wäre halt, dass die Kinder das Thema nicht durchsteigen eigentlich im Endeffekt. Aber ich bezweifle eigentlich, dass das rauskommt. So. Eigentlich ist es relativ verständlich alles.
Also das war jetzt eine der beiden Studentinnen, die Afra. Und die beiden werden am Ende auch bewertet und bekommen ein Feedback, sowohl von den Kommilitoninnen, die alle da waren und Kommilitonen, und eben der Kursleiterin. Aber die beiden sehen das absolut als Chance, weil in der Schule bekommt man die ja nicht mehr. Da muss ja wirklich dann auch alles sitzen.
Mach, ich weiß, hier will mir niemand was Böses. Alle Kritik, die kommt, das ist konstruktive Kritik, um mich selber zu verbessern. Dadurch, dass man nicht diesen Leistungsdruck in dem Sinne im Hinterkopf hat, kann man hier viel entspannter reingehen und das erleichtert es enorm.
Und man probiert auch Sachen aus, die ich jetzt in der Schule sonst nicht ausprobiert hätte.
Und Sie haben wirklich was ausprobiert. Also das war ziemlich irre. Das waren 4 Stationen. Ich werde auch nachher noch eine genauer beschreiben, wo Kinder eben das Thema sich erarbeiten konnten. Aber zunächst mal haben Sie das Oberthema an die Tafel geschrieben.
So oldschool noch mit Kreide.
Ja, richtig. Mit der guten alten Kreide haben Sie für die Klasse dann hingeschrieben, worum es heute geht.
Und damit wir das eben heute erforschen können, wird unser Stundenthema heute sein, wie funktioniert die Gangschaltung an unserem Fahrrad.
Dazu hatten sie, wie gesagt, 4 Stationen aufgebaut und an einer beispielsweise, da lagen Kronkorken. Die haben ja außen diese Zacken, das ist dann im Grunde wie beim Fahrrad bei der Gangschaltung die Zahnräder. Ne? Und aus diesen Kronkorken sollten sie eine Kette von solchen Zahnrädern bauen und mit Pinnnadeln an eine Pinnwand stecken. Und dann konnte man eben an einem Rad drehen und die anderen haben sich alle mitgedreht.
Eure Aufgabe wird es jetzt sein, eine Zahnradkette mit den Kronkorken zu bauen. Er steckt die Nadel in der Mitte durch und baut seine Zahnradkette. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass ihr immer gucken müsst, wie sie sich drehen sollen. Die sollen sich immer so drehen, wie es in der Mitte drin aufgezeichnet ist. Und das dürft ihr jetzt einfach versuchen und loslegen.
Wenn ich das richtig verstehe, sollen wahrscheinlich die Schüler und Schülerinnen rausfinden, wie so ein Zahnrad funktioniert.
Genau, beim Tun selber erfahren, wie funktionieren die Dinge, damit es eben auch besser hängen bleibt.
Und jetzt interessiert mich natürlich, wie fanden das die Schüler und Schülerinnen?
Habe ich sie auch gefragt.
Mir macht eigentlich alles Spaß. Jetzt das Zahnrad zusammenbauen und ich habe auch zu Hause ganz viel Lego und ich kenne mich damit richtig gut aus.
Und insgesamt ging das Ganze dann 90 Minuten. Und dann kam die Verabschiedung.
Wir sagen auf Wiedersehen, Universität.
Oh Gott, wie süß. Wahrscheinlich gab es dann für die beiden Studentinnen auch Feedback.
Genau, dann wurde es nochmal ernst. Also es kam zunächst mal von den Kommilitonen ein Feedback. Da gab es die eine oder andere Kritik an den Lernstationen. Manches hat nämlich noch nicht perfekt funktioniert. Gerade mit den Kronkorken, die ich vorher beschrieben habe, hatten einige Schüler noch ihre Probleme.
Jetzt zum Beispiel bei den Kronkorken ist mir jetzt schon aufgefallen, es ist für manche einfach haptisch noch ein bisschen schwierig, so vom Feinmotorischen her. Das war jetzt was, was uns jetzt vielleicht auch gar nicht so unbedingt klar war, dass es da dann noch so Schwierigkeiten geben könnte.
Aber unterm Strich hat schon das Lob überwogen. Also es gab sehr viel Lob für den kreativen Unterricht.
Diese Aha-Momente, die hat man sehr viel. Das finde ich auch echt schön zu beobachten. Und dann, ah ja, da ist das große Zahnrad vorne und deswegen ist es schwerer. Und das ist schon ganz cool eigentlich, dann, wenn man wirklich so merkt, okay, da macht jetzt irgendwas Klick und da bleibt dann auch irgendwas hängen danach.
Haben die beiden Studentinnen dann auch Rückmeldungen zu ihrer Unterrichtsführung bekommen? Also wie sie mit den Schülern und Schülerinnen umgehen, weil das war ja insgesamt schon auch sehr aufwendig.
Genau, und das hat am Ende ihre Professorin Inken Rebentroß gemacht, in einem Sechs-Augen-Gespräch. Und die war da sehr genau, also das hört sich dann so an.
Also sie sind sehr souverän in ihrem Auftreten, sie haben überhaupt keine Berührungsängste mit den Schülern, das merkt man. Am Schluss dann vor allem, als die so ein bisschen unruhiger wurden, da haben sie es gut geschafft, mit höflichen, aber bestimmten Worten zu sagen, macht doch nochmal mit und sammelt euch nochmal. Also man merkt, dass sie das richtige Maß finden, wirklich zwischen Kinder ermuntern und aber auch zum Arbeiten anzuregen. Vorstellen wir bei Ihnen, also Sie punkten tatsächlich über Ihre Stimme. Sie haben ja gerade vorhin gesagt, Sie spielen so viel Theater. Das merkt man, Sie haben also eine ganz kräftige, laute Stimme. Sie sind sehr entspannt. Kleinigkeit ist mir aufgefallen, gerade weil die Kinder sehr leise gesprochen haben. Also eigentlich hätte man jedes Mal sagen müssen, sag's nochmal, mach lauter. Aber das war jetzt einfach, wäre wirklich zu viel gewesen. Das haben Sie ganz gut hingekriegt.
Also mein Fazit wäre jetzt, Afra und Caroline sind lehrertauglich, haben den Test bestanden. Es wäre doch wirklich wichtig, schon im Studium zu wissen, ob das was ist, so mit den Schülern arbeiten.
Genau, findet auch die Kursleiterin Inken Rebentrost. Da sind sich aber eben nicht alle einig.
Sonst gibt es ja die Meinungen, dass man eben sagt, also der erste Ausbildungsabschnitt an den Universitäten ist wirklich, um die fachlichen Grundlagen zu legen. Und das andere, das Handwerkszeug, ist Aufgabe des zweiten Ausbildungsabschnitts, also des Referendariats. Aber eigentlich ist es zu spät, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann habe ich ein Staatsexamen in der Tasche, das ich für sonst schlecht brauchen kann. Aber die Entscheidung muss vorher fallen. Und wir hatten tatsächlich hier im Lernlabor schon das Phänomen, dass jemand, der auf Grundschullehramt studiert hat, auf Mittelschullehre gewechselt hat und umgekehrt, weil er hier im Lernlabor erlebt hat, wie das ist, mit den jeweiligen anderen Kindern zu arbeiten.
Ich frage mich, wenn das so gut funktioniert, warum ist es dann nicht überall Pflicht?
Auch das habe ich natürlich das Kultusministerium gefragt und da Antwort bekommen.
Programme mit ähnlicher Zielrichtung gibt es an vielen bayerischen Universitäten. Diese werden aber direkt in der Verantwortung der Universitäten, Stichwort Freiheit von Forschung und Lehre, ausgerichtet.
Das Kultusministerium nimmt sich da also ein bisschen zurück. Es sagt, es gibt den Rahmen vor, aber mit Inhalten bestücken diesen Rahmen die Hochschulen dann eben selbst. Und ob da ein Schülerlabor dazugehört oder nicht, obliegt der Entscheidung der Hochschulen. Also es gibt es an einzelnen Hochschulen, aber es ist letztlich ein bisschen Glückssache, ob es an meiner Hochschule so ein Angebot gibt. Und selbst dann bin ich nicht verpflichtet, es anzunehmen. Das ist dann ein Kurs, den ich wählen kann oder halt nicht.
Aber wenn ich das als Zwischenfrage fragen dürfte, würde mich jetzt interessieren, kann ich das vorher rausfinden, ob das an meiner Uni angeboten wird?
Ja, also das ist ja nicht geheim. Also das kann ich natürlich rausfinden. Ich kann mich natürlich für eine Uni entscheiden, die sowas anbietet. Die Frage ist natürlich, erreicht es dann die Richtigen? Also erreicht es die Leute, die es vielleicht tatsächlich sehr früh erfahren sollten, dass sie da sehr stark an sich arbeiten müssen, um vor einer Klasse zu bestehen? Deswegen sagt eben jemand wie Inken Rebentrost, das müsste es eigentlich überall geben. Und sie merkt ja selber in ihrem Seminar, wie sehr das den Studentinnen und Studenten hilft.
Das ist ja etwas, das wir bei Zukunftsschule öfter feststellen. Reformen im Schulsystem, hier jetzt die Lehrerausbildung an Hochschulen, die hängen stark an kreativen und auch visionären Einzelkämpfern. Also an Leuten, die einfach was verändern wollen, auch gegen die Struktur.
Genau, und da habe ich eine getroffen, die da sehr engagiert ist, Elisabeth Nowak. Die ist pensionierte Lehrerin und die treibt vor allem einen Gedanke um. Also wie lässt sich das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern verbessern? Und wie kann man das vor allem auch in der Ausbildung von Lehrern besser verankern, dass sie das eben auch lernen?
Klingt interessant.
Sie ist pensioniert, aber sie hat sich im Ruhestand auf eigene Faust einen Professor an der LMU gesucht und hat eine Studie gemacht, also um wirklich auch empirisch zu untermauern, was fehlt im Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer und was würde da funktionieren. Und ich habe sie in ihrem Haus bei Wolfratshausen besucht. Es gab Kaffee und Kuchen.
Milch, gell? Okay.
Gar nichts.
Ja, wir sind zu viel unterwegs im Rotstiftmilieu. Also gemeint, das Benoten, das Rotanstreichen, das damit auch Demütigen der Schüler, der jungen Menschen.
Also um es kurz zu machen, Frau Nowak hat ein Modell entwickelt, wie sich Schüler optimal wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen und was lernen.
Das klingt ehrlich gesagt traumhaft.
Genau. Und sie stellt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit eben die persönliche Beziehung zwischen der Person Lehrer und der Person Schüler.
Ich will das, was in diesem Menschen steckt, an Interesse, Begabungen, will ich fördern. Und ich will ihm Vorschusszutrauen geben, damit er sich ermutigt, genau das zu entwickeln.
Klingt jetzt für mich auch wieder ein bisschen theoretisch. Wie sähe das in der Praxis aus?
Sie hat sich da tatsächlich auch ein praktisches Programm überlegt. Sie nennt es werteorientierte Pädagogik. Für Lehrer bedeutet es unter anderem, sich in Schüler hineinzuversetzen, sie zu respektieren und sie zu ermächtigen. Da gibt es natürlich sehr viele Beispiele. Wenn Schulstunden außer Kontrolle geraten, ist sie zum Beispiel dafür, die Schüler selbst diskutieren zu lassen, was da jetzt gerade schiefgegangen ist. Also so einen Schülerrat zu bilden. Sie hat auch in ihrer aktiven Zeit Streitschlichter ausgebildet an der Schule. Und dann haben die in der Pause immer geschlichtet, wenn es irgendwo zur Sache ging. Und das hat wunderbar funktioniert. Irgendwann sind die Schüler zu ihr gekommen und haben gesagt, wir haben nichts mehr zum Schlichten. Und so gibt es eben sehr viele Beispiele. Sie hat mir auch selber erzählt, was sie getan hat, wenn ein Schüler jetzt mal nicht laut ist, sondern im Gegenteil ganz, ganz leise.
Also ich habe auch Schüler gehabt, der war ein Vierteljahr, ist er immer unter der Bank gewesen. War stressig, weil die anderen Kinder immer geschaut haben, was macht der gerade. Ich habe mir vorgenommen, die nächste Stunde mache ich so interessant und habe mir überlegt, was könnte ihn motivieren. Und es ist mir dann anscheinend gelungen. Ich habe da mal lauter, mal leiser und mal ganz leise, dass wirklich nur der Stuhlkreis um mich rum das gehört hat. Und Kreativität ist sehr wichtig, ja.
Sie arbeitet jetzt seit vielen Jahren daran, dass dieser werteorientierte Unterricht wirklich eine größere Rolle spielt. Sie hat auch Lehrerfortbildungen dazu schon gegeben. Allerdings hat sie immer das Gefühl, da kommt sie nicht weit genug. Und sie hat auch das Gefühl, es müsste früher anfangen. Und deswegen hat sie jetzt nächstes Jahr die Chance, das an einer Akademie in Dillingen vorzustellen, wo auch Lehrer ausgebildet werden. Und da hofft sie, dass das dann zumindest in die Ausbildung der Referendare mit einfließt und dann einfach früher mit aufgenommen wird.
Ich höre schon raus, das wird ein langer, langer Weg.
Das ist so und sie ist da aber unermüdlich. Nur die Mühlen im Bildungssystem mahlen eben etwas langsam.
Vielen Dank, Fabian, dass du uns mitgenommen hast und ich glaube, dem einen oder anderen auch gezeigt hast, welche Herausforderungen dieser Beruf eigentlich so mit sich bringt.
Sehr, sehr gerne. War auch für mich sehr spannend.
An dieser Stelle mal ein kleines Zwischenfazit von mir, was wir auf unserem Weg bei Zukunft Schule bisher schon gelernt haben. Es kommt immer auf die Menschen an. Die Schüler, Schülerinnen, die Lehrer und Lehrerinnen. Es ist eben nicht nur die Architektur oder die Digitalisierung, sondern im Zentrum steht der Mensch und wie wir miteinander umgehen. Apropos Umgang, Feedback ist wichtig, haben wir gelernt und deswegen würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Genauer gesagt über eine Bewertung, am liebsten natürlich 5 Sterne. Und wenn ihr uns sonst irgendwelche Rückmeldungen geben wollt, gerne an zukunftschule@br.de. Mehr Infos und weiterführende Links findet ihr in unseren Shownotes.